Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Daniel Radcliffe Podcast. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des englischen Schauspielers Daniel
Jacob
Arthur Radcliffe.
Warte, direkt googeln.
Das ist sein Zwischenname. Wir sind übrigens bekannt für
ausgiebige Recherche.
Ausgiebige Recherche und
unschlagbares Faktenwissen. Ja, ja. Jacob. Daniel Jacob Radcliffe.
Sehr gut.
Daniel Jacob Radcliffe, also DJR quasi.
Cool. Ich bin übrigens Henny.
Und ich bin Eiko.
Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute nur zu zweit, denn unser dritter Mann, unser
Mann,
ja,
ist nicht hier. Er ist
Effi ist
Übersee.
Im Urlaub im Amazonas. Rest in Peace. Nein. Er kommt hoffentlich lebendig wieder. Und dann werden wir uns auch, wie versprochen, Daniel Radcliffes zweitem Nicht-Harry-Potter-Film aus seiner Harry-Potter-Zeit, kann man das besser umschreiben?
Dem zweiten Film widmen, den er
zwischen Harry Potter 5 und 6 rausgebracht hat. Ja, danke für die
Wir hätten die Umschreibung, wo Epi ist, eigentlich auch mit Filmtiteln spicken können.
Wie
Unser
denn?
Dritter Mann ist in, und dann noch irgendwas Filmmäßiges in Brazil, ist ja auch ein Film.
Von Terry Gilliam.
Richtig, ja. Von Terry Gilliam. Empfehlenswerter Film, vor allen Dingen wegen Robert De Niro.
Sandman auch gut.
Hast du eigentlich die Oscars gesehen?
Ja, oder darf ich gerade noch die Anmoderation zu Ende machen und dann kannst
ich
du mich
ich über die mal kurz sagen. Hast du den Witz mitgekriegt?
Können wir den eine Sekunde zurückstellen? Ich wollte nur sagen.
Jetzt will ich doch schon mal erzählen.
Okay,
raus. Die Eingangsmoderation wurde ja doch von zwei Moderatoren gemacht, Chris Rock und Steve Martin, wobei die nachher nicht wieder vorkamen. Und dann haben sie gesagt, Martin Scorsese, I really like the first season of The Irishman. Den fand ich ganz gut.
Ich gehe nicht weiter da.
Also, weil der Film halt so lang ist.
Okay.
Okay.
Das ist gut. Ich wollte nachher auch eine schlechteste Witzleseliste vorlesen.
Okay.
Ich fand den jetzt nicht besonders gut, muss ich sagen.
Den Film oder den Witz?
Den Film fand ich gut. Den Witz fand ich gerade ziemlich. Den fand ich länger als The Irishman.
Den Witz fandest du länger als den Irishman-Film?
Okay, zurück zur Anmoderation. My Boy Jack, heute nicht auf dem, auf dem Plan. Wir machen eine kleine Notfall-Episode und reden heute über etwas, was wir machen einen kleinen Zeitsprung. Denn wir waren ja mit December Boys 2007 schon, das große Jahr von Daniel Radcliffe, wo er drei Filme das erste Mal seit der Stein der Weisen ein Jahr, wo er in mehr als einem Film pro Jahr ist und gleich drei in einem Jahr rausbringt. December Boys, Harry Potter 5 und My Boy Jack. Wir sind jetzt aber ein Jahr davor. Eiko, kannst du den Zeitreise-Sound machen? Also in der Post.
Oh, nicht ja. Ich habe kurz drüber nachgedacht.
Den du letzte Folge auch eingebaut hast.
Den Rewind.
Ja, genau, den Rewind. Genau.
Wir sind jetzt nämlich. Oh, wir könnten den Snippet aus Black Eyed Peas einblenden, wo die alle so rufen.
Rewind! Wir könnten auch nicht verklagt werden. Wegen Copyright-Verletzung.
Aber wir haben ja schon mal Hermine-Zitate eingeblendet, ohne verklagt zu werden.
Ja, ich weiß.
Vielleicht kommt das ja auch alles noch zurück
auf. Weiß die Leute nicht noch darauf hin, Eiko?
Dass wir gegen Copyright verstoßen?
Nein.
Aber
wir tun das. Das passiert hier nicht.
Ich weiß es auch selber nicht, ob wir das tun. Ich bin mir nie sicher.
Das beruhigt mich.
Du kannst doch auch bei Instagram Sachen abfotografieren und irgendwie eine Szene aus dem Film, zack, Screenshot und sagen, Copyright by Warner Brothers oder so.
Hast du das gelesen?
Machen wir nicht das Gleiche.
Hast du das?
Werbung da, Produktinhalte.
Ich glaube, das wäre der Unterschied, ob wir es jetzt vom Handy aus einspielen oder ob du es jetzt wirklich reinspleist. Aber ich weiß es nicht und ich möchte es nicht herausfinden.
Tja, der Splice ist heiß, ne? Okay, weiter geht's.
Epi, wie man merkt, Epi fehlt Epi uns. Fehlt. Wir Epi, versuchen das auszugleichen.
Wenn du das hörst. Du fehlst uns.
Wir vermissen dich.
Aber möglicherweise an dieser Stelle ein Grußwort von Epi aus Brasilien wird jetzt möglicherweise eingeblendet.
Ich glaube nicht, dass es eingeblendet wird, weil er dafür ja erst zurück sein müsste und diese Folge vorher online gehen wird.
Nee, ich habe ihn darum gebeten, dass er uns auf Brasilianisch ein Grußwort einspricht.
Ernsthaft? Okay.
Ja, ernsthaft.
Hast du das, hat er das schon gemacht, oder?
Nee, ich habe ihm gerade geschrieben.
Ach so,
ich dachte, er hat gesagt, okay.
Cool.
Aber wenn ihr jetzt in Appys Instagram-Feed reingucken könntet, dann würdet ihr sehen, wie er an wunderschönen Stränden am anderen Ende der Welt, naja, nicht ganz am anderen Ende der Welt, seine Zeit verbringt. Und ja, wir sitzen hier.
Ganz anders als wir, Überleitung, ja, die wir ja die 2006er Daniel Radcliffe-Folge der Ricky Gervais Comedy-Serie Extras gesehen haben.
Gerade eben, ganz frisch.
Genau, und jetzt besprechen werden. Oder haben wir vorher noch irgendwelche Off-Topic-Sachen, die wir besprechen können?
Ich glaube, meins war es, aber du kannst gleich noch die Filmwitze oder die schlechtesten Witze kannst du gerne gleich noch sagen.
Ja, das ist im Kontext von Ricky Gervais tatsächlich. Weil
okay, ich verstehe. Glaube ich zumindest.
wir werden sehen. Wir nähern uns erstmal an. Extras ist die Serie, von der wir jetzt eine Folge mitten aus der zweiten Staffel geguckt haben.
Genau. Henny, was ist das denn überhaupt, Extras?
Danke für die Frage, Eiko.
Ich muss sagen, als ich nämlich bei IMDb gelesen habe, dass Daniel Radcliffe bei Extras mitgemacht hat, dachte ich, ja, was, DVD-Extras oder was?
Aha. Nein, Extras kann ja im Englischen auch eine andere Bedeutung haben, Extras ist auch der Begriff, den man verwendet für Statisten im Englischen.
Okay.
Und darum geht es in der Serie Extras. Extras ist, um es kurz einzuordnen, die zweite und vielleicht letzte wirklich erfolgreiche Serie von Ricky Gervais. Ricky Gervais ist ja vor allem bekannt für die englische Version von The Office Anfang der 2000er.
Ich frage mich übrigens, nur ganz kurz, ich frage mich, wie viele Leute wissen, dass es auch eine englische Version gibt. Einfach weil die amerikanische Nachmache, das amerikanische Remake dann so viel erfolgreicher war, jedenfalls in meinen Augen. Ich weiß, beide haben Kultstatus.
Es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Land du bist. Also in Amerika werden die Leute wahrscheinlich eher Steve Carell im Kopf haben, wenn sie an The Office denken.
Und ganz sicher.
In England wahrscheinlich eher Ricky Gervais.
Aber wie ist es hier in Deutschland?
Da ist es Christoph Maria Herbst mit Stromberg. Oh, weißt du noch, wie das war? Weil die mussten ja in den Stromberg-Credits sagen, inspiriert von The Office. Gab es da nicht so eine Hintergrundgeschichte, dass die es tatsächlich unabhängig entwickelt haben, aber es zu starke Ähnlichkeiten hatte und deswegen da rein musste? Oder haben die das nur als PR gesagt?
Oh, keine Ahnung. Ich habe tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe Stromberg nie wirklich viel geschaut.
Ich auch nicht. Ich habe auch The Office und Extras bis jetzt nicht wirklich geschaut. Das sind beides sehr erfolgreiche und hoch angesehene Comedy-Serien. Also The Office ein bisschen mehr als Extras, aber beide galten über Jahre weg so als zwei der besten Comedy-Serien, die es gibt. Und ich habe es mir immer wieder, kennst du diese Sachen, die man sich immer wieder vornimmt zu gucken und dann irgendwie nicht dazu kommt, weil man doch was anderes guckt?
So war das bei dir?
So ein bisschen hierbei. Hast du auch sowas, was du seit Jahren dir vornimmst zu gucken?
Oh ja, das ist mir schon fast peinlich. Wobei man es vielleicht auch nicht kennt. Also ich habe es ganz stark bei dem Jacques Tati-Film Playtime. Jacques Tati ist ein französischer Regisseur, der so kuriose Wege gegangen ist in Filmen. Und es gibt einen, der bekannteste oder mit der bekannteste Film von ihm heißt Playtime und er hat so ein verrücktes Konzept, dass er ist irgendwie der Hauptdarsteller selber, aber gleichzeitig ist irgendwie in Paris unterwegs und gleichzeitig sind 9 Klone von ihm unterwegs und man weiß als Zuschauer nie, ob er es jetzt gerade ist oder ein Klon. Es werden irgendwie in dem Film 36 verschiedene Sprachen gesprochen und ich habe bei YouTube damals irgendwann mal bei so einer nächtlichen YouTube-Durchklick-Geschichte, wo man von einem Video zum nächsten gelangt und so lianenmäßig irgendwie Dinge erforscht und entdeckt, Ausschnitte gesehen aus dem Film und war von jedem einzelnen Ausschnitt unfassbar begeistert und fasziniert und habe mir dann sofort die DVD bestellt und ich habe den bis heute nicht am Stück geguckt. Also das ist mir wirklich unangenehm.
Ja. Ist das zufällig der Typ von Holy Motors oder ist das ein anderer Franzose?
Das weiß ich leider nicht genau.
Es klingt so ein bisschen wie
Holy Motors. Jacques Tati ist 70er.
Ja, der Typ
vielleicht
von Audi Motors ist auch sehr alt.
Vielleicht denkst du gerade an die von letztes Jahr in Marienbad. Das ist ein sehr empfehlenswerter Film.
Der ist auch ganz, ganz nett.
Jetzt sind wir hier die ganze Zeit am
Google. Jetzt sind wir beim französischen Arthouse-Kino-Teil des Daniel Radcliffe-Podcasts angekommen.
Aber
Holy Motor? Ach nein, das ist, ich meine Leo Carrà.
Aha.
Ganz anderer Franzose.
Was ich aber noch sagen wollte, ich habe damals, als ich noch sehr viel Fernsehen geguckt habe, also meine gesamte Jugend über, da lief mal eine Serie auf ProSieben, die hieß Mein Büro oder Das Büro.
Ja.
Mit so ein paar Schauspielern, die eigentlich mehr als Moderatoren unterwegs waren.
Okay.
Wenn ich mich richtig erinnere. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht das erste Remake von The Office war. Das muss, ich würde schon fast sagen, lass uns kurz pausieren und das nachgoogeln. Weil das
nee, du kannst das ja sagen. Also weil The Office ist 2001 bis 2003.
Ja.
Und dann...
Oh, da spielt dieser blonde ProSieben-Moderator mit. Mit dem...
Also ich meine, was man ja auf jeden Fall sagen kann, The Office ist das, was Ricky Gervais geschaffen hat, was am weitesten Bahn geschlagen hat. Einerseits in Form der eigentlichen Serie, andererseits in den diversen internationalen Versionen der Serie, die geschaffen wurden. Allen voran natürlich die amerikanische und Stromberg. Und selbst wenn man The Office nicht gesehen hat, hat man ja so eine gewisse Idee, was The Office ist, weil dieser Mockumentary-Stil, das ist alles so ist, als hätte eine Filmcrew wirklich die Leute begleitet, ja auch dadurch sehr popularisiert wurde und sich das ja über die Jahre weiterzieht, wie bis zum Beispiel zu Parks and Recreation und diversen anderen Comedy-Serien, die dieses Format für sie entdecken. Oder wie heißt das Ding? Modern Family hat auch dieses Gimmick übernommen. Weil, was ja oft als so eine Art Krücke genommen wird, um halt, weil man in so einer Mockumentary ja einfach dazu schneiden kann, dass der Charakter sagt, was jetzt seine Intention ist, was seine Gedanken sind, was du in einer normalen Sitcom nicht machen kannst. Wie weit bist du bei deiner ProSieben-Recherche? Sonst mache ich schon mal weiter.
Also ich bin entweder fast da oder komplett dran vorbei.
Okay, dann mache ich einfach weiter.
Weil die einfach Das Büro hieß. So viel weiß ich jetzt. Aber wenn man Das Büro googelt, dann kommt man hauptsächlich einfach nur auf The Office.
Ja, gut.
Ah, ich hab's. Ingolf und? Lück, genau, der hat da mitgespielt. Ingolf Lück,
okay.
Christian Göbel. Ist das
okay.
Der Typ, an den ich denke?
Weiß ich nicht.
Nein.
Sagt mir nichts. Meinst du Guido Kranz?
Hier steht noch nicht mal Per Gussmark.
Okay.
Wenn ihr den googelt, Per Gussmark mit EE, das ist ein Moderator. Und der hat mitgespielt, aber auch bei anderen Serien, zum Beispiel bei Verbotene Liebe. Okay.
Okay.
So ein blonder Typ mit so einer Backstreet Boys Frisur.
Und ist das jetzt eine The Office Version?
Und das weiß ich nämlich noch nicht. Ich würde noch einmal, um das, um die Geduld
von dir und unserer
Zuschauer nicht zu sehr.
Ich kann überbrücken. Google du ruhig weiter. Ich erzähle einfach was.
Würde ich einmal kurz noch gucken, ob ich noch mehr rausfinde. Okay.
Ja. Dann, um es kurz zusammenzufassen, ja, diese zwei Serien hoch angesehen, sehr erfolgreich. Und dann verschwimmt es so bei Ricky Gervais. Also dann kommen viele Sachen, die nicht so erfolgreich sind. Also filmisch hat er halt so kleinere Rollen, zum Beispiel in Stardust. Das müsste dieser Michael Vaughn, wie heißt der Typ von Kingsman, der Regisseur? Nicht Vince Vaughn. Ja, ist es tatsächlich.
für solche Momente, wenn wir beide googeln, brauchen wir echt Appy.
Das ist ja, damit Appy das überbrücken kann, während wir beide googeln. Matthew Vaughn, fuck. Ja, da hat er eine kleine Rolle drin. Er ist in Muppets Most Wanted, dem zweiten Muppet-Kinofilm nach dem Muppet-Reboot und auch dem letzten Muppet-Kinofilm nach dem Muppet-Kino-Reboot, weil der scheinbar nicht erfolgreich genug war. Und sonst, ja, ist kleine Rollen, nichts, was irgendwie große Wellen schlägt. 2016 hat er nochmal den Charakter aus The Office gespielt in einem Comedy-Special, David Brent Live on the Road. Und ich muss auch sagen, was mich ein bisschen, weswegen ich das eben erzählt habe, was mich so ein bisschen jetzt in letzter Zeit davon abgehalten hat, diese Serien jetzt doch nochmal zu gucken, ist so seine momentane öffentliche Persona, wo er jetzt halt scheinbar im Alter recht konservativ geworden ist und mehr so ein Schock-Comedian ist, der versucht möglichst ja beleidigende Sachen zu sagen, die Leute aufregen, und auf Twitter berüchtigt dafür ist, dass er sich selber sucht und wenn Leute sich über ihn lustig machen, dann die Leute angreift. Und ja, was ich eben angerissen habe mit so seine schlechtesten Witze, er hat jetzt ja die Golden Globes dieses Jahr mal wieder gehostet. Ja, aus seinen, er hat sie schon zweimal zuvor gehostet. Und ja, diese Dinger, ich habe tatsächlich, ich gucke mir Awardshows nie an, aber die Reaktion, die ich mitgekriegt habe dazu, war so generell negativ. Und 2016 bei den Golden Globes ist dann, glaube ich, auch der Moment gewesen, der so diesen neuen Teil in seiner Karriere gestartet hat, wo er sehr negativ aufgefallen ist mit transphoben Witzen über Caitlyn Jenner.
Caitlyn Jenner, wer ist das?
Aus dem Kardashian-Clan, die eine der zum damaligen und ich glaube auch zum heutigen Zeitpunkt öffentlich am meisten wahrgenommenen Transfrauen, vorher Bruce Jenner, bekannter Sportler, und dann hat sie festgestellt, dass sie eigentlich eine Transfrau ist, hat recht öffentlichkeitswirksam diese Transition durchgezogen und...
Ah, ich glaube, ich kenne die doch.
Genau. Also die Frau ist eigentlich recht bekannt. Zum damaligen Zeitpunkt halt große öffentliche Unterstützung. Dann hat sie für Trump gewählt. Und dann wurde sie dann doch etwas kontroversere Figur. seine Witze aus der Zeit sind...
Also es gibt den frühen Gervais und den späten Gervais.
Ja,
so genau. Wie bei Wittgenstein.
Und wir sind
über den frühen Jeff.
Genau, wir müssen uns gar nicht damit beschäftigen, was er später alles gemacht hat. Wir aber lassen einfach diese awkward conversation aus, außer du möchtest jetzt die schlechtesten Witze von ihm.
Ach so, ja, da wolltest du drauf hinaus.
Okay. Das ist nicht so.
Schieß los. Ja,
es ist nicht wirklich gut. Zum Beispiel ein Witz über Sex and the City 2. There were a lot of big films that didn't get nominated this year. Nothing for Sex and the City 2. No, I was sure the Golden Globe for special effects would go to the team that airbrushed that poster. Girls, we know how old you are. I saw one of you in an episode of Bonanza.
Okay.
Ja. Und auf dem Niveau geht es weiter. Das ist der späte Ricky Gervais. Aber wir haben ja unseren Time Loop gemacht. Time Loop Sound.
Okay.
Ich gebe dir jetzt einfach heute ganz viele Sachen, die du einspielen musst.
Ja, gerne. Eine kurze Folge.
Wir sind noch...
noch.
Noch, genau. Wir sind noch im Jahr 2006, zweite Staffel, Extras. Ich habe mir jetzt die Beschreibung durchgelesen, worum es in Extras geht. Daher fände ich es interessant, wenn du einfach die Prämisse der Show beschreibst.
Okay, ich habe jetzt aber meine Recherche hier noch zu Ende
geführt. Oh ja, was ist mit The Office? Ja, hau es raus.
Okay, und zwar, es war nicht ProSieben, es war Sat.1. Das Büro mit Ingolf Lück und Per Gussmark. Und ich dachte mir, wir machen hier jetzt einfach mal einen Ausschnitt an, 30 Sekunden.
Okay.
In diesem Büro sind alle sehr beschäftigt, jedoch nicht mit Arbeit.
Hallo.
Die einen mögen ihre Kollegen.
Schlampe.
Die cool. Die anderen lieben sie.
Geile Tellen, geiler Arsch.
Hauptsache, am Ende hat der Chef das Sagen.
Nehmen Sie bitte Ihre Nudel aus meinem Gesicht.
Das Büro ab Freitag um 23.15 Uhr.
Dann können wir jetzt hier anfangen.
Klingt toll. In Sat.1.
Okay. Hat sogar mit Bastian Pastewka in einer Rolle.
Hat man aber das jetzt gehört überhaupt, wo es nicht ins Mikro war?
Wenn nicht, dann wende ich das nachher
an. Ansonsten kann man vielleicht sagen, das war jetzt der bisherige, es hat den Comedy-Tiefpunkt von eben noch weiter unterboten, würde ich sagen. Also es sah aus wie eine typische Sat.1-Serie aus der Zeit.
Ich kann ja gerade mal die Prämisse vorlesen und du sagst, ob das an The Office
erinnert. Ich habe The Office nie gesehen, ich weiß es nicht.
6 engagierte Mitarbeiter haben mit ihrem Chef Behrensen ihre Liebe not. Er ist Experte, wenn es darum geht, Gehaltsgespräche zu umgehen, seine Mitarbeiter an der kurzen Leine zu halten und ihre Bedürfnisse auf raffinierte Weise zu ignorieren. Trotzdem kennt die Produktivität seines Teams keine Grenzen, egal ob im Konferenzraum, in der Kantine, auf den Damen- und Herrentoiletten und natürlich in der Besenkammer.
Hammer.
Henny und liebe, verehrte ZuhörerInnen, merke was auf, die Serie ist von 2003. Wann hat The Office gestartet?
2001, dann wird es, es hat nicht mal eine Wikipedia-Seite, so erfolgreich war das. Dann wird es davon inspiriert sein. Also okay. das kann man nicht anders
Interessant. Erklären. Also ja. Der Stil ist anders. Es ist nicht diese Mockumentary-mäßige Geschichte am Start, aber ich denke, wahrscheinlich haben die sich das ein bisschen abgeschaut.
Wenn man 2003 eine Sendung startet, die Das Büro heißt,
das Büro.
Kann man sich das denken. Okay, aber wir sind ja nicht mehr bei The Office, weil diese Ricky Gervais-Serie haben wir uns nicht angeguckt.
Na, wir sind sicher, dass diese gut ist, keine Ahnung.
Noch wichtig zu erwähnen, nicht nur Ricky Gervais, sondern Stephen Merchant hat auch sowohl The Office als auch Extras mitgemacht.
Henny, wer ist Stephen Merchant?
Stephen Merchant ist der Agent, aber da kommen wir zu, wenn wir bei der Folge sind. Ich glaube, wir haben lange genug um den heißen Brei rumgeredet, dafür, dass es um eine halbstündige Sitcom-Folge geht.
Da kann sein, dass wir auch eine halbe Stunde lang werden.
Was ist die Prämisse der Folge, so wie du sie verstanden hast? Oder der Serie, wie du sie verstanden hast?
So wie ich es verstanden habe, nur von dieser einen Folge, und es war ja die dritte Folge der zweiten Staffel, geht es um Ricky Gervais, der einen mittelmäßig erfolgreichen Comedian-Schauspieler spielt, der in einer Sketch-Serie eine kleine Rolle hat, aber nicht so prestigeträchtig und auch nicht so erfolgreich. Und sein Manager, gespielt von Stephen Merchant, der keine Ahnung vom Showbiz hat und ich glaube, das ist hauptsächlich die beiden Sachen sind und ihre Beziehung ist das, was Konflikte in der Serie auslöst. Und jede Folge hat nicht einen typischen Namen, wie man das so kennt von Serien, irgendwie Friends, the one with the cooked turkey oder was weiß ich nicht, sondern jede Folge ist benannt nach dem extra Schauspieler, der nur in der Folge vorkommt.
Okay, jetzt hast du am Anfang nicht aufgepasst. Extras sind die Statisten.
Ja,
ich wollte es Die Folgen verbinden. Sind benannt nach den großen Stars.
Ich wollte es irgendwie verbinden.
Ja,
der extra
Setzen 6. ja, es ist quasi fast komplett richtig.
Ich sitze ja auch schon.
Und was? Achso. Also in Staffel 1 geht es wohl wirklich damit los, dass er auch tatsächlich noch ein Statist ist. Und am Ende der ersten Staffel habe ich eben gelesen, schafft er es tatsächlich, dass Patrick Stewart, Spiel von Patrick Stewart, ein Comedy-Skript, was er geschrieben hat, an die BBC weiterleitet. Und in der zweiten Staffel wird dann diese Serie produziert und er ist der Hauptdarsteller. Aber die BBC verhunzt es so sehr, dass es so eine wirklich sehr plumpe Sitcom ist und zwar viele Leute gucken es, aber er kriegt keine guten Kritiken dafür.
Okay.
Und ja, quasi jede Folge, es gibt ihn, er ist der Typ, der gerne erfolgreich sein würde, sein bescheuerter Manager plus seine platonische beste Freundin, die auch mit ihm als Statistin an den Sets arbeitet. Und ja, jede Folge hat irgendwie als besonderen Hook einen tatsächlich prominenten Schauspieler, der oder die sich selber persiflieren. Und in dieser Folge ist es Daniel Radcliffe. Es ist aber wieder eine von diesen Radcliffe-Hängers-Folgen, wo Daniel Radcliffe nur für 5 Minuten in was zu sehen ist.
Und aber immerhin nur 5 von wie vielen Minuten? Wie lang ist die Folge?
Er ist wahrscheinlich ein besserer
Schnitt als bei
Screentime-Quotient als in der Schneider von Panama. Ja. die Folge müsste eine halbe Stunde
ungefähr sein.
Dürfte das gewesen sein.
Kurz zur Info, kann man sich anschauen auf Amazon Prime.
Ja.
Muss man allerdings kaufen, die Folge für 2,50 Euro.
Und nur in SD.
Nur für euch haben wir das getan. Und nur in SD.
Ich habe mir bis jetzt alle die Filme, die es nicht irgendwo gab, gekauft. Da habe ich noch kein Geld für gesehen.
Vielleicht erwähne ich das ja auch nur, weil ich es diesmal bezahle.
Weil du jetzt 2,50 Euro bezahlst. 2,50 Euro.
Weil ich nicht sicher bin, ob das Amazon-Konto mit meinem Konto verbunden war.
Bist du bei meinem Prime drin?
Einmal haben wir uns beim Konto von einem guten Freund einloggen dürfen, um einen Film zu gucken, den er schon hatte. Und dann hatten wir uns danach aber nicht ausgeloggt. Und dann irgendwie ein paar Wochen später einen Film gekauft und das ist dann bei ihm abgezogen worden.
Sag mir nachher off-Mic, was das ist, wer das ist, das würde mich zu sehr interessieren.
Alles klar.
Okay, die Wikipedia-Zusammenfassung, weil es nur eine kurze Folge ist, ist denkbar kurz. Andy, das ist Ricky Gervais Charakter, der Comedian-Schauspieler, der von Größerem träumt, aber dem es verwehrt bleibt, spielt in einem Fantasy-Film mit unserem Boy Daniel Radcliffe, Warwick Davis, bekannt aus Willow unter anderem, der George Lucas Fantasy-Film, den du vielleicht kennst, auch mit Val Kilmer. Okay, nee. Guter Film. Und Diana Rigg, bekannt aus Schirmscham und Melone, als Emma Peel, diese alte 60er-Serie.
Aber der Warwick ist doch auch aus Harry Potter bekannt.
Genau, und aus Harry Potter als Professor Flitwick, genau. Mm,
ja.
Einer der bekanntesten kleinwüchsigen Schauspieler, die es gibt, neben Peter Dinklage. Neben Peter Dinklage quasi der bekannte kleinwüchsige Schauspieler.
Mir fällt sonst auch nur noch hier der ein, der auch bei Jackass, glaube ich, mal mitspielt.
Bist du sicher, dass es nicht Warwick Davis war?
Ich weiß okay, also ich gucke ja. Jetzt mal nicht.
Okay. Radcliffe ist 17 und will den weiblichen Darstellerin und Statistin weismachen, dass er schon ein richtiger Mann sei. Allerdings taucht seine Mutter am Set auf und putzt ihn herunter. In einem besonders peinlichen Moment, okay, es ist quasi nur zusammengefasst, was Danny Radcliffe in dieser Folge tut, was ja für uns gut ist. In einem besonders peinlichen Moment wirft er der Dame Diana Rigg, ich wusste nicht, dass sie einen Damentitel hat, ein ausgeleiertes Kondom auf den Kopf. Andy wird, okay, es ist getrennt voneinander, Andy wird unschuldig Opfer einer Hetzkampagne der Medien, da er eine Mutter eines Jungen mit Down-Syndrom geschlagen haben soll. Als er schließlich den kleinwüchsigen Schauspieler Warwick Davis einen Tritt verpasst, ist der Skandal komplett. Das ist jetzt ungefähr so die Essenz der Folge. Ja. wenn man es nicht gesehen hat, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn.
Mhm. Also alles geht ja damit los, dass Ricky Gervais auf einmal seinen Big Break haben soll. Er ist ja unterwegs, wie wir ja schon beschrieben haben, in dieser kleinen Sketch-Comedy-Show.
Was ich übrigens einen sehr coolen Einstieg finde. Die Folge steigt quasi mit dieser Fake-Sitcom ein, die sehr peinlich ist. Und es gibt da einen Dialog darüber, dass Piranhas Penisse fressen, wenn man ins Wasser steigt. Und also, was war genau das Wortspiel? Es war ja auf Englisch. Es ging um Cocks und ich weiß nicht, wofür die Bedeutung sonst noch gewesen sein könnte.
Ich hatte jetzt gedacht, du hast das durchschaut.
Ich habe das nicht durchschaut.
Du hast tatsächlich Englisch studiert.
Ich habe Englisch studiert. Ich habe das nicht durchschaut. Ich wüsste nicht, welche andere Bedeutung des Wortes das sein könnte.
Okay, komm, wir googeln einfach beide gleichzeitig Cock und gucken mal, was passiert.
Das wäre jetzt nicht mein Ding gewesen. Warte mal, Season 2.
Echt, hast du jetzt, ich habe einfach Cock eingegeben.
Also, ich gucke, ob es das irgendwie als Quote gibt und dann.
Ich meine, Hahn ist ja klar. Das wussten wir.
Tatsächlich nicht. Ah, dann wahrscheinlich ist es dann die Bedeutung von Hahn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Punkt der Szene ist, dass es ein ziemlich obszöner, flacher Humor sein soll. Und während diese Szene spielt, die auch erstmal in der uns so als richtige Show gezeigt wird und dann erst geht man hinter die Kulissen, was ich recht clever fand, also den Aspekt der Folge mochte ich sehr gerne, wie quasi zwischen diesen fiktiven Fernsehprogrammen und der Serienrealität hin und her gewechselt wird, kriegt Andy, Ricky Gervais, den Gig in einem Fantasy-Film mit Danny Radcliffe.
Was sein holpriger Manager fast vergeigt hätte, weil er keine Ahnung vom Showbiz hat.
Genau, gespielt von Steven Merchant, ja.
Genau.
Steven Merchant, auch tatsächlich, jetzt wo wir auf ihn kommen, derjenige, der, glaube ich, die bessere Karriere von dem Komiker-Duo gehabt hat.
Der kommt mir halt mega bekannt vor.
Ja, er kommt aus tausend Sachen, die du kennst, weil er es irgendwie geschafft hat, ein Charakterdarsteller zu sein und in tausenden bekannten und guten Filmen dabei zu sein.
Mhm.
Er ist zum Beispiel in Hot Fuzz der Typ, der den Schwan vermisst.
Oh, natürlich, der Typ, der den Schwan vermisst.
Und wobei also das
wirklich,
noch
ja, der typ,
der ja, den Schwan ja, genau, das ist, wer Hot Fuzz kennt, weiß sofort, wer das ist.
Und wer ihn nicht kennt, bitte jetzt gucken.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist noch aus der Zeit von Extras, aber dann in letzter Zeit zum Beispiel ist er in Logan dabei. Er spielt in Jojo Rabbit den SS-Hauptmann, den Hauptbösewicht.
Mhm.
Und viele solche kleine Rollen, die er aber immer gut macht. Also Stephen Merchant ist ein wirklich guter Schauspieler.
Will ich nicht abstreiten, wobei er mir hier nicht so gut gefallen hat.
Nicht, also ich finde, für das, was er machen soll, also der nervige, dumme Assistent, ist perfekt. Also.
Ja, mir war es irgendwie ein bisschen zu eindimensional gespielt. Aber wir müssen natürlich auch bei allem, was wir sagen, heute noch immer dazu sagen, wir haben nur die eine Folge gesehen. Ja. Wir haben weder die Pilotfolge gesehen, noch irgendwas von der ersten Staffel. Wir kennen nur diese Folge.
Ja. Das ist, ja, sollte man wirklich vielleicht öfter betonen. Ja, und dann die Serie, einerseits hat es mir gefallen, manchmal hat es mich rausgerissen. Es kommen sehr schnelle Handlungssprünge in dieser Folge. Also ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, über wie viele fiktive Tage die Handlung dieser Folge spielen soll. Hm, weil ja. die Sprünge zwischen den einzelnen Szenen immer recht abrupt kommen. Weil direkt die nächste Szene ist dann der Fake-Film mit Daniel Radcliffe.
Genau, wie er am Set sitzt und sich auf eine Szene vorbereitet und dann kommt Warwick Davis an, der kleinwüchsige Schauspieler, und es kommt sofort zu einer unangenehmen Situation mit Stephen Merchant, Ricky Gervais' Manager. Mhm. Ja, ich stimme dir zu, man weiß nicht, ist es irgendwie direkt der nächste Tag, weil die Produktion so schnell laufen muss oder was auch immer. Ja. Ich würde sagen vier fiktive Tage.
Sehr gute. Gut geschätzt. Aber das ist so das eine, was mich so ein bisschen rausgerissen hat, weil dadurch am Anfang nicht so direkt der Flow der Geschichte aufkam, sondern es sich erstmal angefühlt hat wie viele so separate Szenen. Also es wirkt sehr wie so ein was eine andererseits Garage. Auch nicht schlecht ist, wie so Arbeitsalltagsszenen, viele wie Schauspieler am Set rumhängen und am Essen sind und so quasi die kleinen Momente neben der großen Produktion.
Ja, so eine Collage, hätte ich gesagt. Man sieht mehr, was den Charakteren passiert, als dass die Handlung durch die Aktionen der Leute vorangetrieben werden würde.
Zumindest zu Beginn, auf keinen Fall. Also, ja. Und ja, dann haben wir direkt die Fake-Szene mit Daniel Radcliffe aus dem Film, wo er eine Figur spielt, die
Pfadfinder?
Eine Art Pfadfinder in einem Fantasy-Film. Was mir sehr gefallen hat. Also es ist klar an Harry Potter angelehnt. Er hat die Harry Potter Brille auf.
Auf jeden Fall, darum geht's auch.
Ne? Ja, und die Szene ist quasi wie ein Gnom, gespielt von Warwick Davis, in einem Fantasiewald sitzt und auf seiner Flöte spielen möchte. Und dann kommt Danny Radcliffe dazu und fragt ihn, warum denn der Gnom so traurig ist. Und Warwick Davis sagt, meine Flöte funktioniert nicht. Und dann schnitzt ihm Danny Radcliffe als Zauberpfadfinder ein Loch in die Flöte und dann funktioniert die Flöte und dann fragt Warwick Davis, how did you do that? Und Daniel Radcliffe sagt theatralisch, weil er ein Pfadfinder ist, always be prepared. Ja. Den Teil mochte ich recht gerne. Also
ich auf jeden Fall auch. Das war mein Lieblingsteil, glaube ich, in der ganzen Folge. einer von zwei Lieblingsteilen in der Folge. Ja.
Das fand ich auch mit Daniel Radcliffe, ich bin generell so ein Fan von Fake Film in Film. Das wäre eine interessante Frage. Was ist dein Lieblings-Fake-Film in einem Film?
Boah, da müsste ich echt drüber nachdenken. Kann ich dir spontan nicht sagen.
Okay, ich müsste es auch drüber nachdenken. Es gibt in Twin Peaks so eine coole fiktive Soap, die Charaktere da immer gucken. Mhm. Wobei die eigentlich an sich nicht so von sich aus nicht cool ist, sondern wie sie in der Szene verwendet wird. Wir haben vor dem Podcast noch drüber gesprochen. Beste Fake-Film-Szene in einem Film. Scott Pilgrim, der Lucas Lee Actionfilm, wo Evans jemanden am Telefon bedroht und dann mit der Pistole die Nummer auf den Tasten
wählt. Das ist echt genial, auf jeden Fall. Ja. Was mir auch einfällt, ist im ersten Lego-Film die Serie Honey, Where Are My Pants?
Oh ja, die ist großartig.
Die finde ich auch sehr gut. Die würde ich mir jeden Tag anschauen.
Auch sehr gut, ja. Auch eine ähnliche Parodie von Sitcoms, wie es quasi hier in dieser Folge auch am Anfang gibt.
Ja,
quasi Sitcoms als so das Unterste in der Unterhaltungs Branche, was so offen und möglichst viele Leute ansprechen soll, dass es überhaupt kein Niveau und keinen Witz und keine Intelligenz hat.
Mhm. Und dann direkt nach der Szene kommen wir in das, wofür Daniel Radcliffe ja quasi geholt wurde für die Serie.
Lass uns gerade noch in der Szene bleiben, weil ich da tatsächlich Daniel Radcliffe auch, ich finde ihn in diesem Film, in dieser Folge gut. Ich finde, er macht das, was von ihm verlangt wird, recht gut. Und was mir so gefallen hat, ist, dass er quasi auch in dieser Szene so seine Harry Potter Persönlichkeit quasi nochmal für diesen Fake-Film auch in klare Anlehnung natürlich rausholt und alles sehr theatralisch und und er spielt es auf eine recht ähnliche Weise. Er hat so eine ähnliche Ausstrahlung und ist so der Heldenhafte. Das fand ich ganz cool, weil sich das ja dann auch von dem deutlich unterscheidet, wie er sich dann selber in der Folge spielt.
Das stimmt, ja. Also für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir ja jetzt auf mehreren Ebenen unterwegs. Also in der Folge gibt es ja quasi die Rolle, die Daniel Radcliffe spielen soll, innerhalb dieser Serie, unter den Charakteren, und dann ja aber noch die Rolle, die er in diesem Fake-Film spielt.
Ich dachte, das hätte ich klar gemacht.
Aber ich glaube, es ist gut, das nochmal so zu betonen. Ja. Und die fand ich auch super. Da hätte ich gerne mehr von gesehen. Mhm. Leider ist das die erste und
einzige Szene
davon, die wir davon sehen, ja.
Und ja, dann sind wir, du wolltest, glaube ich, direkt weitermachen, wie er im Rest der Folge ist.
Genau. Fake-Film-Szene, geil, dann Cut. Und man sieht Daniel Radcliffe, wie er eine Schauspielerin am Set anmacht.
Sexuell belästigt.
Sexuell belästigt. Und da wird auch direkt der wahre Charakter von Daniel Radcliffe quasi revealed und uns zur Schau gestellt.
Der wahre Charakter des Fiktiven,
der eine Persiflage auf sich selbst sein soll, genau. Und zwar ist er nämlich der zu sehr von sich selbst überzeugte 17-jährige horny Teenager, der alles anmacht, was nicht bei 2,5 auf den Bäumen ist und der richtig, richtig nervig ist und einfach nur Frauen rumkriegen will.
Ja, wobei als erstes macht er ja die Maggie an, die Freundin von Ricky Gervais, also die platonische Freundin. Also was man, glaube ich, in dieser Folge schon sieht, also generell wie diese, jetzt nur diese Folge, vielleicht stellvertretend für Extras, ich weiß nicht, ich habe den Rest nicht gesehen, der Humor, mit dem gearbeitet wird, ist halt auch wirklich sehr, wir sagen jetzt möglichst schockierende Dinge in der Szene und haben schockierende Szenen. Und Danny Radcliffes Charakter in dieser Folge ist wirklich fast nur, dass er am Set Leute sexuell belästigt. Was sich jetzt, und das ist irgendwie der Gag. Und in der Post-MeToo-Welt wirkt das nicht mehr ganz so witzig, wie es wahrscheinlich damals intendiert war. Vor allem, aber weil, wenn man bedenkt, dass er dann später wirklich das Kondom rausholt und zeigt und damit Leute anmachen will. Wenn jemand damit ein Problem hat, kann ich verstehen.
Ja, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
Achso, was hat dich denn stattdessen gestört?
Ich hatte einfach gestört, wie plump das Ganze war. Also es gibt eigentlich einfach nur zwei Sachen, die an Daniel Radcliffe in der Folge lustig sein sollen, oder besser gesagt an seinem Charakter lustig sein sollen. Einmal, dass er halt unaufhörlich nervig, auf nervige Art und Weise Frauen anmacht. Mhm. Und die andere Sache ist halt, dass er tierisch ungeschickt ist.
Mhm.
Und vielleicht auch noch eine dritte Sache, dass er auf der Flipseite des ersten total abhängig von seiner Mutter ist und sich immer in brenzligen Situationen ihre Hilfe holt. Das sind die drei Sachen, die lustig sein sollen an ihm, und es war mir irgendwie nicht genug, es war mir zu eindimensional und einfach ein bisschen plump. Und ich meine, es ist ja klar, warum er diese Charaktereigenschaften hat. Natürlich kennt man das Image von Daniel Radcliffe als recht erwachsenen jungen Menschen, der der schon recht reflektierte Sachen sagt in Interviews. Und hier wird halt diese Rolle komplett auf ins Gegenteil gekehrt, auf links gedreht. Er sagt ja auch in einer Szene, oh diese Brille, jetzt habe ich sie vergessen abzunehmen. Ich brauche sie noch nicht mal zum Lesen, denn ich lese überhaupt nicht. Also klar, es ist halt genau das Gegenteil von seinem öffentlichen Image. Und ich glaube, das ist halt das, womit die Serie arbeitet. Und ich vermute mal auch in anderen Folgen arbeitet, dass immer das so ziemlich das Gegenteil der öffentlichen Person halt dann als Vorbild genommen wird, um sie das spielen zu lassen. Und ich weiß nicht, mir war das zu einfach.
Kann ich verstehen. Also ich würde sagen, zum damaligen Zeitpunkt ist seine öffentliche Persönlichkeit tatsächlich vor allem Harry Potter. Also daran ist es ja auch alles angelehnt und alles andere ist, man stellt ihn sich als Kinderstar vor und hier lernt man ihn kennen als jemand, der ein furchtbarer Kinderstar ist, wie man sich...
Ja.
Ja. Ich muss sagen, abgesehen vom moralischen Aspekt, mochte ich es, weil ich seine Performance da drinnen mochte. Und zwar war er nicht, was mich überzeugt hat, war, dass er nicht der Macho war, der seine Macht ausnutzt, sondern dass er eigentlich ein ziemlich armes Würstchen ist und total das Muttersöhnchen, aber trotzdem versucht, den Bad Boy zu spielen, weil er die Möglichkeit hat durch seinen Ruhm und sein Geld. Und ja, ich mochte so die Details daran, dass er seine Zigarette rausholt, um zu zeigen, wie hart er ist, aber dass sein Schauspiel so, ja, ähnlich wie in December war, dass er sowas Awkwardes da drin hat, dass er so auch so ein bisschen holprig und schlaksig und ungeschickt ist. Und das fand ich recht witzig in Kombination mit dem, wie er versucht, möglichst tough rüberzukommen. Und ich mochte halt auch die Details. Das quasi, was wir eben vorgelesen haben, ist alles, was er in der Folge macht. Also er belästigt sich drei Folgen Frauen sexuell. Einmal die Maggie, einmal
die Frau von dem
Die Frau von Warwick. Die Verlobte von Warwick Davis und am Ende die Emma Peel, die Diana Rick, die Schauspielerin.
Ach, die ältere Schauspielerin.
Genau, ja. Das Detail, was ich wirklich witzig fand, war, dass er, weil er immer wieder betont, I've had sex with a woman.
I've had women before.
Ja, genau. Ja. Ich finde auch seine Betonung halt wirklich klasse. Also, hier hat er auch sein Comedy-Talent und er kann einfach eine Line witzig sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das Detail, was mich tatsächlich überzeugt hat, war das Kondom, was er rausholt, weil er es aufgezogen hat. Weil er nicht einfach ein Kondom noch in der Verpackung oder so rausholt, sondern ein ausgezogenes Kondom und es so stretcht und damit quasi rumspielt. Und der Subtext ist quasi, dieser Junge weiß nicht, wie ein Kondom funktioniert, weil er es noch nie benutzen musste. Ja, das stimmt. Das fand ich ganz witzig, ja.
Die Szene fand ich auch... Oder ich fand es witzig, den Moment, in dem er mit diesem Kondom rumspielt und es ihm dann halt so wegflutscht und irgendwo anders hinfliegt.
Genau, es landet Diana Rick auf dem Kopf.
Das zeigt auf jeden Fall schon echt Talent für Slapstick-Einlagen, ja. Körper-Comedy. Das fand ich cool. Mhm. Ja,
und auch immer, wenn er nach seiner Mutter ruft und sagt, Mom?
Ja, genau. Das ein Beispiel ist halt, wir hatten ja gerade die Szene beschrieben mit den Zigaretten. Er holt die Zigaretten raus, um so zu sagen, hey, willst du eine? Und dann sagt, dass er auch raucht, aber nur manchmal und dann so, um irgendwie sich aufzuplustern und zu zeigen, wie erwachsen er ist und wie viele Erfahrungen er schon hatte mit Frauen. Und dann hat er hat die gerade raus, die Zigaretten, und dann ruft er seine Mutter, um irgendwie die andere Frau zu beschuldigen, sie hätte ihn angemacht und drückt ihr noch die Zigaretten
in die Hand. Szene kommt die Mutter ja tatsächlich so vorbei und später, wo genau, Warwick Davis ihn verprügeln will, weil er Warwick Davis Verlobte angemacht hat, ruft er nach seiner Mutter.
Richtig, ja.
Ja, aber es stimmt schon, es ist recht eindimensional. Er ist quasi für die eigentlich nur als nerviges Hindernis für die Hauptfiguren
da. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass die Folge Daniel Radcliffe heißt, aber er halt wirklich nur 5 Minuten darin vorkommt.
Ja, wir haben ihn jetzt quasi schon abgehandelt, ne?
Genau, und die Interaktion zwischen Ricky Gervais und Daniel Radcliffe endet ja in der Szene davor tatsächlich schon. Es gibt nachher noch was, wo Ricky Gervais denkt, da wäre Daniel Radcliffe, aber er ist es gar nicht.
Welche Szene meinst du denn jetzt?
Die im Restaurant.
Ich glaube nicht, dass er das. Ich habe es auch gedacht, dass das. Kommen wir einfach dazu. Also, das ist quasi der Daniel Radcliffe-Teil. Und ja, am Ende kommt es zu einer Konfrontation, die wir jetzt, glaube ich, erklären, indem wir den anderen Teil der Folge abhaken. Das, was Ricky Gervais erlebt, ist halt am Set, hat eine kleine Konkurrenz mit Warwick Davis, weil er sich auch für seine Verlobte interessiert hat. Macht einen blöden Kommentar, dass Warwick Davis seine Größe quasi ausnutzt, um an Frauen zu kommen, die außerhalb seiner Liga wären. Der dann später von Maggie, seiner platonischen Freundin, an die Verlobte auch weitergegeben wird, weswegen am Ende das eskaliert. Aber das ist am Anfang quasi nur das Setup und dann der Großteil der Folge dreht sich darum, dass er mit Maggie in einem Restaurant ist und da ist ein lauter Junge und er beschwert sich bei der Kellnerin darüber. Und ich habe auch erst gedacht, das soll Danny Radcliffe sein, weil man ihn nur mit dem Rücken zu sich zugewandt sieht.
Mhm.
Und dann stellt sich aber raus, der Junge hat Down-Syndrom und kommt eine peinliche Szene, in der halt der Mutter sagt, der das nicht weiß und der Mutter dann furchtbare Sachen sagt, wie es ist ja ihre Schuld, dass sie sich entschieden habe, ihn zu haben und ja, also so Schock-Humor-Sachen, also politisch unkorrekter Humor, kann man es, glaube ich, ganz gut nennen, möglichst schockierende Situation.
Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber genau, der Junge macht ja laute Geräusche im Restaurant, ja, und das stört ihn und deswegen schickt er eine Kellnerin, genau, rüber, ja, die dann der Mutter des Jungen sagen soll, bitte.
Genau, und die Mutter
Sie ihren Jungen.
Kommt dann rüber und es eskaliert und das, ja, dann der Rest der Folge ist, wie das quasi in die Medien gerät, wie eben von Journalisten aufgelauert wird und wie es dann in den zweiten Teil der Folge, den ich eigentlich ziemlich gut fand, diese Medienmontage, diese Medienkritik, wie aus einer Nichtmeldung, wo eigentlich nichts passiert ist, aufgebauscht wird, wie ein bluthungriger Reporter quasi ihn vor der Ricky Gervais vor seiner Wohnung überfällt und ihm Fragen stellt, aber die Antworten quasi schon sich vorher überlegt hat und wie das dann den Medienzirkel die Runde macht, wo dann erst nur diese Meldung ist und dann sagt eine Frau in der Talkshow, ja, aber wenn er die Frau geschlagen hätte, dann sollte er aus dem Fernsehgeschäft verbannt werden. In der nächsten Szene ist ein Radioprogramm, wo dann die Nachricht weitergeben wird. Irgendwas schlägt die Mutter eines Down-Syndrom-Kinds und dann kommt ein Anrufer rein und sagt, ja, wenn er das Kind geschlagen hätte, oh ja, er hat das Kind geschlagen. Und am Ende steht dann der große Skandal, er hat das Kind geschlagen. Ja, und er versucht es dann quasi gerade zu biegen mit einer Foto ab, wo er dem Jungen eine Xbox schenkt und sein Agent ihm dann da noch ins Wort fällt und dann sagt, dass er sein Gehalt für den Fantasy-Film mit Danny Radcliffe einer Charity spenden wird, die sich die Mutter aussuchen kann. Und ja, das ist quasi schon der Teil. Habe ich da was Wichtiges vergessen, was du ergänzen wollen würdest?
Eigentlich nein. Also das ist alles das Wichtigste. Mhm.
Die Montage ist ziemlich cool, wie sich das cool immer hochspielt.
Genau, das ist mein zweiter Lieblingsteil der Folge.
Ja, okay.
Der erste ist die Fake-Szene des Fantasy-Films mit Danny Radcliffe und dann das zweite ist dieses Aufbauschen von Journalisten zu Radiostationen, zu Frühstücksfernsehen. Das fand ich auch ganz gut gemacht.
Dann haben wir die beiden gleichen Lieblingsszenen.
Ah ja.
ja, und dann ist die letzte Szene, wie er wieder am Set ist und da kulminiert dann dieser andere Handlungsstrang, dass Warwick Davis Danny Radcliffe konfrontiert, weil der seine Verlobte angebaggert hat und dann versucht Ricky Gervais schlichtend einzugreifen und Warwick Davis ist aber auch auf ihn sauer, weil er von seiner Verlobten erfahren hat, die von Ricky Gervais Freundin erfahren hat, dass Ricky Gervais diesen blöden Kommentar über seine Größe gemacht hat. Und dann greift er Ricky Gervais an und Ricky Gervais versucht sich zu verteidigen. Warwick Davis ist natürlich deutlich kleiner als er und die Schläge machen Ricky Gervais nicht so viel aus.
Wobei ich sagen würde, Ricky Gervais versucht sich nicht zu verteidigen gegenüber dem kleinwüchsigen Warwick Davis, sondern er versucht mehr das so abzufangen. Ne? Er will eigentlich gar keinen Streit.
Ja, und dann kommt die eine weitere gute Line, dass Ricky Gervais dann versucht, Warwick Davis am Kopf quasi auf Abstand zu halten, wie in so einem Cartoon. Und das klappt natürlich nicht. Und er dann sagt, oh, this always works in the cartoons. und dann aus Versehen hebt er sein Knie und knockt damit Warwick Davis aus. Und damit hat er natürlich einen kleinwüchsigen K.O. geschlagen und alle am Set sind furchtbar entsetzt. Daniel Radcliffe nutzt die Situation noch, um Diana Rigg sexuell zu belästigen. Und dann ist die Folge quasi schon zu Ende. Und ja, er erfährt noch, Ricky Gervais erfährt noch von seinem Agenten, dass der versprochen hat, dass er kein Gehalt für diesen Fantasy-Film kriegt und dass er eigentlich so viel Geld quasi der Charity versprochen hat und dass er jetzt die Hälfte seines Gehalts von seiner Sitcom spenden muss.
Ja, und das ist eigentlich der A-Plot der ganzen Geschichte. Ja, ne?
Das war die Folge.
Sein vermeintlicher Aufstieg ins Filmbusiness und dann aber auch sein schneller Fall aufgrund
Wobei ich sagen würde, es ist eher ein Gig als das Filmbusiness insgesamt, aber natürlich ein lukrativer Gig.
Ja, auf jeden Fall. Und der B-Plot ist dann halt die Geschichte mit Daniel Radcliffe und den Frauen.
Ja, genau. Wobei es eigentlich eher ein Running Gag ist als ein eigener Plot.
Ja, denn es hat ja eigentlich nicht wirklich eine Auflösung irgendwie.
Ja.
Mehr so random Szenen, die eingeblendet werden.
Ja, ich würde sagen, also du magst die Folge nicht so sehr.
Nee, ich war nicht so großer Fan. Ich hätte auch nicht so die große Lust, mir diese Serie komplett anzuschauen. Ich würde maximal irgendwie mich dafür interessieren.
Es gibt eine David Tennant-Folge.
Wie es jetzt weitergeht. Okay, das ändert einiges. Die würde ich mir vielleicht noch anschauen. Weißt du, welche Staffel, welche Folge
das ist? Das ist das Serienfinale. Es gibt zwei Staffeln und dann gibt es ein 90-minütiges Weihnachtsspecial, wo quasi alles kulminiert und die Serie so ein bisschen zu ihrem thematischen Schluss kommt.
Okay, also das würde ich mir tatsächlich noch anschauen. Großer David Tennant-Fan. Jetzt habe ich nicht Tennant gesagt, egal. Aber die Folge hat mich nicht so vom Hocker gerissen.
Ich fand's nett. Also ich musste auch erstmal reinkommen in diesen Erzählrhythmus. Vielleicht ist das anders, wenn man die Serie komplett guckt. Das mit diesen Szenen, die erst so locker aneinander sind, weil richtig Drive kriegt die Folge quasi erst ab der Restaurantszene, wo die Szene mit dem Down-Syndrom-Kind
kommt.
Und dann dieser Skandal ist dann das, was die zweite Hälfte der Folge so ungefähr treibt. Also die letzten beiden Drittel, das erste Drittel ist halt wirklich sehr plätschert so vor sich hin.
Also wenn die ganze Folge ist natürlich jetzt voll bescheuert formulierte Kritik irgendwie, aber wenn die ganze Folge so gewesen wäre wie die zweite Hälfte, weiß vielleicht, was ich meine, so von der Machart und von der Erzählweise.
Wenn
die den Drive gehabt hätte
wie die zweite Hälfte. Ja, wenn es quasi früher einsteigt.
Dann hätte ich auch gesagt, ja, warum nicht?
Ja.
Aber so würde ich sagen, nee. Ja, warum eigentlich?
Nee, würde ich nicht sagen, aber ich würde es jetzt auch nicht als nächstes gucken. Also ich bin da, ich fand es nett. Ich fand einigen der Gags ganz gut. Es hat mich, man guckt es jetzt mit der aktuellen Gervais-Persönlichkeit im Hinterkopf so ein bisschen an und da denkt man so, okay, hier ne, viel Witze über sexuelle Belästigung, über Kleinwüchsige, da zeichnet sich das ab, dass er später so vor allem auf Schockhumor setzt und versucht, möglichst politisch unkorrekt zu sein.
Das Interessante ist ja, du kannst hier ja diese Witze ihm auslegen, so als ob er sehr an politischer Korrektheit interessiert ist.
Ja.
Die Witze über Kleinwüchsige zum Beispiel, das ist ja eine Szene in diesem Film, in dieser Serie, Folge, in der zwei Frauen sich darüber unterhalten. Die eine sagt zur anderen, warum bist du mit dem Kleinwüchsigen zusammen?
Mhm.
Also das ist ja echt nett von dir, dass du mit ihm zusammen bist. So als ob sie ihm damit einen Gefallen tun würde. Womit übrigens die Folge ja schon diesen Test bestanden hat. Wie heißt der nochmal? Dass zwei Frauen sich unterhalten über mehr als Männer. Oh nee, warte mal, die unterhalten sich ja über Männer.
Es ist der Bechdel-Test?
Der Bechdel-Test, genau. Ja. Der wird nicht bestanden, entschuldige. Worauf ich hinaus wollte ist, man kann diese Szene so lesen als, okay, Gedankenanstoß über Beziehungen zwischen kleinwüchsigen und normal gewachsenen Menschen.
Die
Szenen mit Daniel Radcliffe, in denen er Frauen belästigt, kann man lesen als Kritik daran, als Kritik an Menschen, die sich zu hoch einschätzen und so mit anderen Menschen umgehen. Denn keine von diesen Frauen geht ja in irgendeiner Weise positiv darauf ein.
Ja, also das würde ich auch sagen, dass in dieser Folge quasi dieses Schockierende, klar, es ist immer so ein Spielen damit, wenn man was Schockierendes sagt, dann hat man so ein Reaktionslachen, was man damit hervorruft, weil man nicht erwartet, dass jemand das sagen würde. Aber hier ist es immer das Unsympathische. Wenn Figuren das machen, sollen das die dummen Figuren sein und oder es ist ein Missverständnis oder es ist etwas, wie man sich nicht verhalten sollte. Das ist eigentlich immer klar. Das ist Teil des Gags.
Ich hatte das, du hast ja gerade von dem Schockeffekt gesprochen. Ich hatte das in der ersten Szene, in der Daniel Radcliffe sein wahres Ich in dieser Serie spielen soll, dass ich irgendwie ich hatte so ein Auflachen und dazu habe ich so gesagt, oh Gott, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
Ich wusste als ja, also.
Die Frau angemacht hat das erste Mal. Ich war so richtig so, oh nein.
Oh Gott. Ich wusste ja, woraus hinausläuft. Ich kenne diese Szenen, die sind halt im Internet bekannt. Dieses Bild mit ihm und dem Kondom ist auch was immer öfter mal die Runden macht. Und halt die Szenen mit ihm kontextfrei gibt es halt immer wieder auf YouTube und werden immer wieder rumgereicht, weil es natürlich, es ist witzig, dass Harry Potter sich so verhält.
Ja. Ja. Witzig bis mir ist es halt irgendwie fast.
Du bist gar kein Fan davon.
Für mich ist es fast irrelevant irgendwie. Ja.
Ich finde,
aber teilweise es witzig.
Es ist aber Sachen sind lustig. Für unseren Podcast nicht irrelevant, weil Daniel Radcliffe, erstmal ist es hier eine wichtige, auch wenn es nur ein Fernsehauftritt ist, eine wichtige Rolle für ihn, weil es eigentlich schon vor December Boys seine erste Rolle abseits von Harry Potter ist, auch wenn er es natürlich an Harry Potter und an ihn selbst angelehnt ist. Und es ist wichtig, weil er hier quasi etwas macht, was er auch später in seiner Karriere wieder macht, dass er sein Image für sich benutzt, um sich im Gespräch und im popkulturellen Gedächtnis zu halten. Dass er mit seiner Harry Potter-Persönlichkeit und seinem Image spielt. Das macht er hier einmal. Das macht er in einer späteren Folge BoJack Horseman tatsächlich auch einmal, wo auch immer der Gag ist, dass er vor allem für Harry Potter bekannt ist. Und sein Casting in Die Unfassbaren 2 oder Now You See Me 2 ist quasi auch genau das. Das ist ja auch so ein Stunt-Casting, wo Daniel Radcliffe einen Möchtegern-Zauberer spielt, der keinen seiner Tricks hinkriegt.
Ah, okay. Ja.
In der Hinsicht ist es für uns relevant.
Ja, auf jeden Fall. Würdest du die Folge Daniel Radcliffe-Fans ans Herz legen, Zuhörerinnen des Podcasts ans Herz legen?
Ich finde es ja immer schwierig, wenn du fragst, würde ich das Daniel Radcliffe-Fans ans Herz legen? Weil was soll man als Daniel Radcliffe-Fan gucken, außer die Sachen, wo Daniel Radcliffe drin vorkommt?
Naja, du bist dann nicht exklusiv Daniel Radcliffe-Filmgucker.
Ja, also ich würde generell fragen, ob ich das Leuten ans Herz
legen würde. Würdest du es Leuten ans Herz legen?
Es ist okay. Ich würde Leute nicht davon abhalten, es zu gucken.
Würdest du mich davon abhalten, wenn ich mir die Folge auf DVD kaufe und dann Anstalten mache, die aus dem Fenster zu werfen?
Ich würde mich fragen, warum
du das tust. Mit einem Faktenwurf in den genau richtigen Mülleimer natürlich.
Es wäre nicht das Seltsamste, was ich dich in meinem Leben habe machen sehen. Sagen wir es so.
Okay. Weil ich glaube wirklich, das ist die erste filmische Sache, die wir hier besprechen im Podcast, die ich nicht weiterempfehlen würde.
Okay,
ich würde maximal sagen, ja, guckt euch mal die Clips bei YouTube an.
Ja, ich meine, das ist die einfache Art, das zu konsumieren.
Also freut euch auf zwei großartige Slapstick-Einlagen von Daniel Radcliffe und lacht, schmunzelt einmal kurz darüber, was er da für eine Rolle spielt und das ist alles, was ich sagen würde. Ich meine, natürlich, wem das gefällt, dann freue ich mich sehr. Ich wünschte auch, mir würde es noch besser gefallen.
Das ist immer ein fieser Satz. Gut, wenn wir es daran messen, an dem, was wir bis jetzt besprochen haben, ist das auf keinen Fall der Tiefpunkt bisher für mich. Also ich würde diese Folge eher empfehlen als jetzt zum Beispiel December Boys, auch weil sie deutlich kürzer ist.
Okay, also, ich würde, glaube ich, tatsächlich December Boys mehr empfehlen.
Ich würde sagen, die Folge schafft wirklich zum größten Teil das, was sie versucht zu sein. Und da würde ich sie zum Beispiel dann dem Schneider von Panama oder December Boys vorziehen, wenn das jetzt das Maß ist, an dem wir das messen. Aber ich meine, ich bin ja seit, glaube ich, 10 Jahren nicht dazu gekommen, diese Serie zu gucken. Und ich bereue es jetzt nicht so. Es ist okay. Also ich wüsste jetzt andere Sitcoms, die ich eher empfehlen würde, wenn man eine politisch unkorrekte britische Comedy-Serie gucken würden wollte, dann würde ich...
Ich weiß, was kommt. The Thick of It.
Würde ich The Thick of It empfehlen. die auch ungefähr aus der Zeit ist. Oder die Sachen von Chris Morris, wenn man politischen Humor mag, der in der ersten Staffel IT-Crowd mitspielt und der unter anderem auch Four Lions gemacht hat, die Selbstmordattentäter-Komödie. Kennst du nicht?
Ist das Random aus IT-Crowd, der Chef?
Ja, genau, der ist es. Ja,
cool, okay. Mhm.
Ja, also da würde ich eher, genau, also auch um den Erfinder von The Thick of It, Armando Iannucci zu nennen, von den beiden eher was empfehlen als jetzt Extras.
Ja, aber ich meine, voll der interessante Moment in einer Karriere, wenn man jetzt an Ricky Gervais denkt auch, mit The Office so durchgestartet und dann halt eine Serie produziert, in der in jeder Folge ein prominenter Gastdarsteller drin war. Kannst du noch ein paar Leute aufzählen, die da mitgespielt haben?
Ja, da können wir noch einmal durchgehen. Wie weit sind wir eigentlich zeitlich?
Auch wir haben bisher, sind wir ganz gut dabei. Also wir haben über eine halbstündige Folge jetzt schon eine Stunde geredet.
Ach gut, dann sollten wir zum Schluss kommen.
Auf jeden Fall.
Ben Stiller, Kate Winslet, Samuel L. Jackson, Patrick Stewart, Orlando Bloom, Ian McKellen, David Tennant.
Wahnsinn. Also ich finde es einfach krass, dass er mit The Office, die ja auch nicht so viele Folgen hatte im britischen Fernsehen, 12 Folgen insgesamt, dass er einen so großen Erfolg hatte, dass ihm die Leute das Haus eingerannt sind, mehr oder weniger. Also dass sie bereit waren, da mitzuspielen. Ben Stiller als amerikanischer großer Schauspieler.
Das war sein Moment.
Das war sein Moment. Und irgendwie hat die Serie ja auf jeden Fall eigenen Charme, eigene Ideen. Auf jeden Fall. Stephen Merchant, Ricky Gervais werden, glaube ich, da auch häufig als Dream Team so bezeichnet. Dann aus der Perspektive schon fast schade, dass da nicht mehr raus geworden ist. Und du meintest ja auch, es war die letzte erfolgreiche Serie von ihm.
Quasi, also alles, was er danach gemacht hat, hat nie wieder diese Cloud gehabt, wie diese beiden Serien. Mhm. Selbst Muppets Most Wanted ist jetzt nicht der Muppet-Film, an den die Leute denken, wenn sie an die Muppets denken.
Mhm. Okay, dann wollen wir doch diese Folge mal abschließen, würde ich sagen.
Genau, länger als gedacht. Und ja, hast du eigentlich am Anfang so stark meine Abmoderation abgewürgt, dass wir vergessen haben zu sagen, dass die My Boy Jack-Folge noch diesen Monat kommt?
Ja, das habe ich tatsächlich
gesagt. Hast du gut gemacht, dann können wir jetzt damit quasi abschließen. Die nächste Folge ist tatsächlich My Boy Jack. Sobald Epi wiederkommt, falls er wiederkommt, rest in peace. Und damit würde ich sagen...
My Boy Jack vielleicht ganz kurz noch, was ist das für ein Film? Das können wir schon teasern.
Haben wir schon mal geteasert, wir können es nochmal teasern. My Boy Jack ist ein Drama über den Ersten Weltkrieg und über Rudyard Kipling, den Autor des Dschungelbuchs, der seinen Sohn im Ersten Weltkrieg verliert und seinen Sohn gespielt von...
Chloe Grace Moretz?
Die, weiß nicht, wie alt die da war. Von Daniel Radcliffe natürlich. Okay. Ja. Okay, bis dahin, bleibt magisch. Sollen wir das zu unserer Catchphrase machen?
Bleibt magisch. stay Daniel. Radcliffe
Hangers. Okay, dann meins war besser. Macht es gut.
Bis dann.
Radcliffe Filme, Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.